Georg ist an.
Schon mal wieder Cappuccino schön geworden.
Ja. Frau Mütsch möchte noch was ansagen.
Danke. Für was? Ach, von der Synagoge.
Von der Synagoge.
Und wo ist sie nochmal?
Veit-Zülchheim.
Bei welcher?
Bei Würzburg.
Würzburg.
Bei Würzburg. In der Nähe von.
Übrigens, Roswitha, du kannst ja auch sagen, man findet das im Internet, wenn Sie einfach eingeben.
Ja, die Adresse ist.
Nein, einfach nur eingeben. Jüdisches Kulturmuseum Veit-Zülchheim. Im Internet kriegen Sie ja alles. Jüdisches Kulturmuseum oder jüdische Synagoge Veit-Zülchheim kriegen Sie komplett alle Daten im Google. Falls eben jemand das nicht hat, einfach eingeben. Synagoge Veit-Zülchheim reicht auch. Google findet alles. Synagoge Veit-Zülchheim, Thomas, kriegst du alles. Gott sei Dank gibt es Google.
Ja.
Okay. Wer wollte noch etwas sagen? Ich denke, wir haben jetzt, ich will noch zwei Heilungsgeschichten machen. Wir könnten noch 200 machen, aber zwei. Erd, wie ist dein Gefühl im Moment? Bist du reich? Ich möchte auch hören, wie es in dir aussieht. Ja, Bücher kommen gleich. Wie ist dein Gefühl? Erd, mir ist dein Gefühl wichtig. Bist du reich? Okay, ich wollte, Hildegard hat mir was auch einen Blumenstrauß geschenkt. Hildegard, sag mir deinen wunderbaren Blumenstrauß, was du eben gesagt hast. Das war so schön. Und damit leite ich zu den Büchern über. Theodor, hör mal zu, Theodor, hör mal, was Hildegard von Bingen zu sagen hat.
Also ich finde es faszinierend, wie die kleinen, guten Kinder aufwachsen, was sie lesen und wenn wir lesen, lesen wir ein Wort und wissen, was es heißt. Wenn die lesen, müssen sie überlegen, welche Vokale gehören zwischen diese Konsonanten und haben gleich eine Auswahl von 5 Wörtern und müssen dann kombinieren, welches passt dahin. Das heißt, die Gehirnbindungen, die werden unglaublich gebildet, ja, trainiert. Und ich war halt meine Frage und danach hat dieses Nachfragen immer, dass die Gehirnbindungen also wirklich ständig aktiv sind und ich finde es faszinierend. Da war meine Frage, wie das eigentlich ist, wenn mit Alzheimer, ob ich kein Alzheimer bekomme.
Ja, und da habe ich der Hildegard von Bingen gesagt, dass die Wahrscheinlichkeit, als Jude Alzheimer zu bekommen, sehr gering ist, weil, das sagen auch Neurologen immer wieder, dass man im fortgeschrittenen Alter einfach viel geistig tun soll. Manche machen dann Sudoku den ganzen Tag, das würde ich nie machen, das interessiert mich nicht. Mein Sudoku heißt rabbinische Exegese. Da kann ich, und ich will euch mal was Schönes zeigen. Ich lese ja auch Hebräisch natürlich, ich kann Französisch, Spanisch, kann 1000 Sprachen, aber am liebsten lese ich auch Hebräisch. Und wer will, kann sich das nachher mal anschauen, das sind Bücher, die ich mir aus Israel bestellt habe. Da hast du wirklich original natürlich die Kommentare. Die gibt es leider nicht auf Deutsch. Und sowas lese ich hier. Ich wüte ja auf diesen Seiten. Das habe ich allein für zum Thema Zarat gemacht. Da hast du in kleinster Schrift tausende, und davon habe ich ja 1000 Bücher, tausende Kommentare auf kleinstem Raum, bei dem du wirklich so wie du mit Mathematik und Physik wirklich alle Hirnwendungen aktivieren musst. Und wenn die Juden untereinander sind, da geht es ja nochmal so heftig zu, wie wenn ich mit euch als Christen zusammen bin. Da fliegen die Fetzen in Sekunden. Ich mache das ja soft noch. Aber wenn ich mit meinem Rabbi bin oder hier mit meinen Büchern lese, dann hüpfe ich ja von einem Zitat zum anderen. Das ist ja ein reines Pferdespringen. Da hüpfst du von einem Hindernis nach dem anderen. Da geht es ja noch 10-mal so rasant zu wie hier. Und da wird der Kommentar gemacht und jeder Kommentar und aus dem 17. Jahrhundert und aus dem 13. Jahrhundert, aus dem 18. Jahrhundert, aus dem 20. Jahrhundert und wieder ins 13. Jahrhundert. Was sagt der Rabbi dort und da? Aber das hier hält wirklich den Geist unheimlich, nicht macht Spaß, sondern hält den Geist wirklich aktiv. Und Neurologen sagen ja, mach etwas für deinen Geist, was richtig herausfordernd ist. Und darum werden auch Sprachen empfohlen im fortgeschrittenen Alter. Nicht nur Sudoku, Mathematik und so, sondern eben wirklich herausfordernde Aktivitäten im Alter. Und das ist etwas, was ich, wovon ich denke, ich werde es mit 90 noch machen. Also,
was grundsätzliches Wissen, wir haben ja die Bibel im Althebräisch sozusagen. Wie groß ist der Unterschied zwischen dem modernen Hebräisch und dem Althebräisch? Kann man das Problem jetzt verstehen, wenn man als Jude aufwächst in Jerusalem oder so? Oder muss man da auch gehen, wenn man...
Diese Frage delegiere ich an meine Gemahlin.
Gut.
Gemahlin, das kannst du wunderbar
beantworten. Ja, nur, dass es natürlich Unterschiede gibt, aber nicht so gravierende Unterschiede. Also ein Jude, der mit seinem ganz normalen Hebräisch aufwächst, der kann es genauso gut lesen. Es ist vielleicht so, als würden wir einen Luthertext lesen, in dem Wörter vorkommen, oder manchmal vielleicht auch einen Satzbau, den wir heute so nicht mehr machen. Also es ist, von daher ist es schon Althebräisch und es gibt Vokabeln, die man heute im Alter nicht mehr nutzt. Aber im Prinzip ist es nicht so ein Diskrepanz, als wenn wir Althochdeutsch hätten oder Mittelhochdeutsch, was wir nicht mehr bestimmen.
Ja?
Dazu eine Witzgeschichte, die ich selber erlebt habe. Ich kann kein Griechisch, aber mein Mann konnte sehr gut Griechisch und wir waren in Heraklion am Hafen. Da kam ein alter pensionierter Griechischlehrer und fragte den Hafenmenschen da, jetzt in Deutsch, sag Sklave, wann geht die nächste Galeere nach sowieso? Es war natürlich ein allgemeines Gelächter von den Einheimischen, aber der gefragte Hafenmensch hat gewusst, worum es geht. Ja.
Wahrscheinlich. Ja. Jetzt will ich ein paar Bücher empfehlen. Bücher. Ein sehr empfehlenswertes Buch von Friedrich Weinrib, hoch empfehlenswert. Innenwelt des Wortes im Neuen Testament. Innenwelt des Wortes im Neuen Testament. Hochgradig interessant. Von Friedrich Weinrib. Müsst ihr einfach nur schreiben, Friedrich Weinrib. Braucht man keine ISBN, das kriegt ihr ruckzuck. Jeder Buchhändler kennt das. Innenwelt des Wortes im Neuen Testament. Friedrich Weinrib. Erste Güte. Internet in 3 Sekunden, jeder Buchhändler kriegt das ruckzuck. Empfehle ich sehr. Innenwelt des Wortes im Neuen Testament gibt es ein. Hans-Jörg, auch für dich. Dann greift er viel auf und bringt noch weitere Gedanken und rundet aber nicht nur das Thema Heilungen, sondern auch andere Aspekte des Neuen Testaments. Gibt's auch bei Amazon. Amazon in 3 Sekunden, ruckzuck. Ist nicht billig. Der Taurus Verlag ist leider nicht billig. Die machen Geschäfte einfach daraus. Aber es lohnt sich dennoch, das anzuschaffen.
Was kostet
das? Ich glaube 20 Euro. Das geht. Aber ja, gut, es könnte billiger sein. Es gibt solche Bücher, mindestens 20. Es gibt vergleichbare, die kriegst du schon für 10. Aber 15 Euro, aber mindestens 20 Euro. Bitte?
Weinheim heißt der,
oder? Nein, Weinrieb. Ich wohne in Weinrieb.
Ja.
Friedrich Weinrieb. Es könnte billiger sein, aber es ist trotzdem sehr, sehr gut. Noch ein Buch. Das kostet 50 Euro, wahnsinnig teuer, aber sehr gut. Das Opfer in der Bibel empfehle ich sehr. Das Opfer in der Bibel, auch Friedrich Weinrib. Sehr, sehr spannend. Da hast du alles, 500 Seiten, alles, was unser Thema Opfer betrifft. Nicht nur Aussatz, was ist Opfer? Korban, was wir hier geklärt haben, die verschiedenen Opfer in der Bibel. Macht er sehr schön mystisch, tiefenpsychologisch. Das Opfer in der Bibel, Friedrich Weinrib. Dann empfehle ich noch ein Buch von Friedrich Weinrib, bevor ich einen anderen Autor empfehle. Auch leider 50 Euro, Schöpfung im Wort, das ist ein Klassiker. Das ist ein blaues Buch. Das ist ein Einstieg in die Arbeit. Ursula Fröhlich, große Hamburgerin, die ich lieben werde, immer mein Leben lang. Ursula Fröhlich, Schöpfung im Wort. Friedrich Weinrib, ein blaues Buch, auch 50 Euro, leider auch im Amazon nicht billiger. Schöpfung im Wort, da zeigt er eben, wie das Wort, was ich ja auch immer mache, Zaraat, Shalom, Tzedakah, welche Tiefe im hebräischen Wort steckt. Die Tiefe des hebräischen Wortes, Schöpfung im Wort. Das sind meine 3 Top-Bücher von Weinrib.
Und wer ist Weinrib?
Weinrib war ein großer Mystiker, schon im Himmel seit 20 Jahren, ein großer Mystiker, der aus der rabbinischen Exegese und aus der Mystik Bibelarbeit macht. Ein großer Jude, Friedrich Weinrib. Dann ein anderes Buch empfehle ich sehr, manche kennen das schon, Roland Gradwohl. Mein Rabbi, kein Mystiker, aber auch ein großer Mann, Roland Gradwohl, das ist was für Hans-Jörg und auch für dich, Erhard, das ist was für Tüftler. Der heißt, sollte ich schon sagen, Erhard Gradwohl. Roland Gradwohl, ein Zürcher Jude mit deutschem Namen, Roland Gradwohl, G-R-A-D-W-O-H-L, Gradwohl, Bibelauslegungen aus jüdischen Quellen. Der arbeitet nicht wie Weinrib, da geht es nicht so sehr um die Feinheiten des Wortes, aber da werden Zusammenhänge brillant erklärt. Roland Gradwohl, Bibelauslegungen aus jüdischen Quellen, gibt es im Amazon für mit Porto 20 Euro 1000 Seiten. Das sind 1000 Seiten. 2 Bände, er hat das so gemacht, wie ich ja dicke Vorlesungen gehalten in den 80er Jahren und wurde bekniet, Theodor, bekniet, das zu verschriftlichen. Und daraus sind 1000 Seiten geworden für nur 20 Euro mit Porto im Amazon. 1000 Seiten, 20 Euro. Im Kalver Verlag nebenbei. Aber das gibt ja auch ruckzuck, jeder Händler hat das. Nochmal, Roland Gradwohl, ein Zürcher Jude, auch schon im Himmel, Bibelauslegung aus jüdischen Quellen. Da schaut er sich eben verschiedene Texte der Bibel an. Nicht ein Riesentext, sondern eben wie ich auch. Da nimmt er mal nur Altes Testament übrigens, die Tora. Und dann nimmt er einmal Jesaja und Jeremia und Jakob und Josef und Abraham. Immer, das kann man so häppchenweise lesen, das ist sehr angenehm. Maximal 30 Seiten pro Thema. Und dann ist das Thema vorbei und dann kann man das Buch beiseite legen und nächste Woche neu angehen. Und so sind etwa 40, 50, 60 Themen drin. Alles, das Querbeet. hochgradig spannend. Und er macht auch so etwas, was ich im Hebräischen eben gezeigt habe. Er schaut sich die großen Kommentatoren an, übersetzt es in Deutsche und legt den Zusammenhang für deutsche Menschen aus, ist ja für Christen gemacht, nicht für Juden, aus, so dass es sehr greifbar ist. Sehr begreifbar und greifbar. Hast du das schon? Du hast das. Ich habe sie doch geschenkt, oder? Genau. Hochgradig spannend. Hochgradig spannend. Und bewusst für Christenmenschen. Der hat es ja so gemacht, wie ich, wie gesagt, war in Kloster Denkendorf, hat dicke Vorlesungen gehalten und die Leute sagten, so wie ich auch dem Georg sagte, nimm mich auf, er wurde aufgenommen, das wurde dann redigiert und daraus, das Buch habe ich schon tausendmal verkauft. Ganz große, große, große Sahne.
Hast du nicht dabei?
Nein, das habe ich auch nicht, aber nee.
Was hast du gesagt, Amazon?
Im Amazon ist Internet, der Internethandel, Internet, ja. Buchhandel.
Du kannst es auch beim
Kauf es bei wem? Beim Schlapp.
Beim Schlapp.
Beim Schlapp. Ihr habt doch den Schlapp, der Ruckzuck hast du es. Das wollte ich nebenbei sagen. Es gibt noch tausend andere Bücher, aber das sind so die wichtigsten zu diesem Thema.
Wie heißt das Buch vom Grathol?
Bibelauslegungen aus jüdischen Quellen. Bibelauslegung aus jüdischen Quellen. Aus jüdischen Quellen. Ein sehr schönes Buch mit schönen blauen Einband. Wer übrigens mit mir noch in Konversation stehen will, ich stehe immer im Internet. Über Internet könnt ihr mit mir in Kontakt treten. Er hat kommuniziert mit mir, viel zu selten. Aber wer Fragen hat, manchmal stellst du mir, ja, ach, da habe ich dir doch den Hirsch hast du gekauft. Ja. Der ist doch klasse, oder?
Ich habe ihn gleich.
Genau, ist toll. Ach, übrigens, da wollte ich auch was sagen, apropos Hirsch. Vom 20. bis 26. Juli, diesen Monat bin ich in Meisenbach mit Deborah auch und mit anderen Leuten. Meisenbach in Bad Liebenzell, apropos Kalf. Wer Lust hat, kann sich da anmelden. Das Werk heißt Zedaka übrigens. Das ist, findet ihr im Internet unter www.zedaka. Das war heute Gerechtigkeit. Zedaka. Wer die Frau von und zu kommt. Und wer noch Lust hat und Zeit hat, da habe ich schon 40 Anmeldungen, dann machen wir die Wallfahrtspsalmen. Apropos Hirsch, weil Hirsch ja Psalmen macht. Da mache ich mit anderen zusammen, da bin ich nicht der alleinige Referent, aber der einzige Jude. Da werden wir über die Wallfahrtspsalmen sprechen. Das ist ein riesenschönes Haus mitten im Schwarzwald. Christen, Pietisten, die haben so eine riesige Liebe zu Israel. Da hängen überall...
Haben
ein Haus in Israel.
Deshalb bin ich quasi der Sitz hier in Deutschland.
Genau.
Die für Spenden und sonst was zuständig sind, um das Haus in Israel zu unterstützen. Das ist auch schon, zwar nicht an dem Ort, aber kurz nach dem Krieg, ich glaube in den 50er Jahren, gegründet werden als Form christlicher Wiedergutmachung an den Juden, indem man dort ein Haus gebaut hat für Juden, die den Holocaust überlebt
genau.
haben. Und die dort damals 3 Wochen kostenlos sein durften. Ein koscheres Haus, was sich wirklich an die jüdischen Regeln hält. Und mittlerweile ist insofern ein Umbruch, als dass ja diese Überlebenden langsam wegsterben und so alt werden, dass sie oftmals keine 3 Wochen mehr aushalten, sondern vielleicht noch 10 Tage dann da sind. Und man mittlerweile dann auch überlegt, inwieweit man das auf die 2. Generation ausdehnt. Und es gibt zu diesem Haus noch ein Altenheim in Marlott, das ist dann ein paar Kilometer weiter, aber gehört alles, wird alles von dieser ZDK mit Spenden unterstützt.
Übrigens, Tagesgäste sind da möglich. Sie müssen da nicht komplett bleiben von Montagabend bis Sonntag, sondern da dürfen Tagesgäste kommen. Mein Seminar in Österreich geht das nicht, weil ich zusammenhängend arbeite, aber zu diesen Tagen kann auch jemand einfach nur an einem Tag kommen. Es gibt dort auch Sabbatfeier übrigens, werden Brote gebacken, es wird Wein getrunken, das ist ein ganz tolles Begegnungszentrum von Christen, die sagen, ohne Liebe zu Juden und ohne Liebe zu Israel und zu Jesus können wir keine Christen sein. Solche Christen gibt es in Deutschland, die haben ein Riesenhaus in Israel. Und noch einmal, damit der Satz wirklich auf der Zunge zergeht, die sagen ganz klar, ohne das jüdische Volk zu lieben, und ohne Israel, wie er, das Israel-Land, das heutige heilige Land zu lieben und in unser Herz aufzunehmen, können wir nicht Christen sein, sagen diese 40, 50, 60, 70, 80 Leute, die da immer kommen. Das ist so schön, das ist so aufregend für mich. Darum gehe ich so gern hin.
Ich möchte zu Israel noch mal was sagen, zu dem Haus in Israel, da ist eine Familie drin, das Ehepaar ist etwa in unserem Alter, etwas jünger. Und die haben 5 Söhne. Und 2 von denen gehen, obwohl sie es nicht müssen, freiwillig ins israelische Militär. Ja, weil sie sagen, wir lieben Israel, wir leben in Israel und dann lassen wir auch unser Leben für Israel im Notfall. Ja, sie müssen nicht ins Militär, aber sie leben dort dauerhaft und deshalb unterstützen sie dieses Land, das ja letztlich ein Zeichen der Treue Gottes ist, dass es nach der Shoah wieder entstehen konnte.
Ja, können Sie mal in die Internetseite gehen, Uli, cdk.h, schaut euch das an, cdk.h, Uli, mit Heinrich am Ende. Cdk, cdk, wie du es vorhin auch hatte, die Gerechtigkeit, die wir hatten. Z-E-D-A, Zeppelin, Emil, Dora, Anton, wie vorhin unser Wort. Konrad, Anton, Heinrich.de, guckst da mit H oder ohne, Google korrigiert ja. Da hast du eine riesen Website mit ihren Bildern von Israel und diesem Heim, in Liebenzell, Bad Liebenzell-Meisenbach, direkt mitten im schönen Schwarzwald. Und da siehst du auch mein Programm. Da steht Programm, da kannst du reingehen. Und Tagesgäste sind durchaus zulässig.
Ist also nicht verlinkt über deinen
Haus. Was?
Ist nicht verlinkt über deinen
Haus. Nein, da, diese Verlinkerei machen wir da nicht. Nee, das, weil, da, weißt du, da müsste ich so viel hineinlinken. Aber das ist, ja, ich bitte immer meine Leute, meine Website kennt ihr, die heißt juvalapide.net, kriegt ihr. Und da steht drauf, dass Leute, die an meiner Arbeit interessiert sind, mit mir telefonisch Kontakt aufnehmen sollen. Und ich möchte das mündlich machen. Wie gesagt, jeder, der im Schwarzwald ist und einen Tag kommen möchte, gerne. Doch, gehört dazu, ist ein Unterarm. Ja, aber das, die Dachorganisation ist die Liebenzeller Mission, die Dach.
Ja.
Genau, und Meisenbach ist ein Unterteil von Liebenzell, hat sich aber als eigener Arm entwickelt. Komm, Hans-Jörg, komm! Ja, genau, und das ist ein eigener Arm. Ansonsten, wie gesagt, jeder kann mir eine E-Mail schicken, Fragen stellen, gerne. Jetzt noch zwei Heilungs... Ja, Frau Mücksch, Roswitha Ketura.
Also ich habe hier ein Buch mitgebracht, da bin ich drauf gestoßen, weil ich in Seniorenkreisen vor Jahren immer wieder noch bei den Alten, die jetzt gar nicht mehr leben, auf Ablehnung gestoßen bin, wenn das Thema irgendwie Feste im Judentum und mal angestanden hat. Lexikon der antisemitischen Klischees von Peter Waldbauer. Ein fantastisches Buch.
Sehr
man
richtig.
Kann nach verschiedenen Kapiteln, wer war Jud Süß ein Ausbeuter, ist zum Beispiel eins. Weshalb sind viele Juden im Geschäftsleben so erfolgreich?
Weshalb haben so viele Juden krumme Nasen und schwarze Augen?
Nicht, also alles... Lexikon der antisemitischen Klischees von Peter Waldbauer. Der lebt zwar nicht mehr, aber das Buch gibt es noch. Kostet 12,95.
Das ist geschenkt.
Und wer sich die ISBN-Nummer abschreiben will...
Kann es hier. Aber das kriegt jeder so. Sie kriegen heute alles mit Namen, das reicht. Wenn Sie im Internet eingeben den Titel, im Amazon in 2 Sekunden, und der Buchhändler kriegt das auch. Die ISBN-Geschichte brauchen Sie wirklich nicht. Jeder
also
Buchhändler sieht sein...
Es ist wirklich spannend, da drin rumzublättern.
Sie hat völlig
hier
recht.
Für Kohlenpott-Leute, der heilige Werner, die Geschichte von einem Kind, was gestorben war, was man dem Rabbi im 11., 12. Jahrhundert unter den Tisch geschoben hat und damit eine riesen antijüdische Welle in der Gegend ausgelöst hat. Also Sachen, die sind irre.
Ansonsten möchte ich Sie einladen, apropos Gudrun, schauen Sie selbst mal, wenn im Internet, im Amazon, wer benutzt hier Amazon? Mein kurzes Handzeichen. Ich will nur mal wissen, weil es gibt Leute, die fassen das nicht an, aber Gott sei Dank fassen Sie das an. Amazon ist ein elektronischer Produkteversand. Es lohnt sich nicht nur im Amazon, sondern eben auch im Buchhandel, wenn Sie mein Bugendubel in Frankfurt geben. Ich habe ja nichts gegen Buchhandel. Nur für mich ist Amazon wirklich sehr bequem.
Aber ich habe was gegen Amazon.
Ja, aber ich liebe. Ja. Gut, dann gehst du in den Buchhandel. Geh in den Buchhandel. Alle zurück zum Thema. Uli, bitte, Uli, Cornelia. Gehen Sie in den Buchhandel oder schauen Sie im Internet nach. Es lohnt sich, Uli und Helene, zu schauen, was es zum Thema Judentum gibt. Geben Sie einfach mal in Google ein Judentum. Sondern bitte gehen Sie in den Buchhandel oder in Amazon, und darum geht es mir gar nicht, wo Sie es holen, sondern dass Sie schauen, welche Fülle und Vielfalt es heute an jüdischen Büchern gibt. Cornelia hat mich zum Beispiel, ja, Cornelia, diese große Dame vom Bodensee, habe ich zugemüllt, in Anführungszeichen, zugetextet. Sie hat mich gefragt, was gibt es noch an Judaika? Sie können mich auch ansprechen. Und dieser großen Cornelia habe ich neulich 10 Links zu ganz heißen Büchern gegeben. 4 davon kannte sie gar nicht. Was ich Ihnen eben genannt habe, ist ja nur eine Blütenlese. Und Sie können ja selbst mal spüren. Gehen Sie selbst auf Abenteuerreise in Hugendubel oder Amazon, wo auch immer, und geben Sie mal ein Judentum oder jüdische Weisheit oder Bibelarbeiten. Es gibt Gott sei Dank und Lob heute eine Tonne, mehrere, von hochgradigen aus jüdischen und überwiegend aus nichtjüdischen Kreisen stammenden Büchern über neues Verständnis und neue Integration, Hildegard, des Judentums in den christlichen Glauben. Wahnsinnig viele Bücher. Apropos, ich möchte noch eins empfehlen, eines Christen. Bitte, Baltes, schreiben Sie bitte auf. Ein Buch eines Christen, bitte notieren Sie das. Guido Baltes, Guido geschrieben. Guido Baltes, sehr empfehlenswert, 14 Euro nur. Bitte kaufen Sie das. Guido Baltes, wie bald, wie Dora, nur mit T-E-S. Für Petra ein Muss, da ist auch Aussatz drin, all die Dinge. Und das heißt, Jesus der Jude und die Missverständnisse der Christen. Ganz hochdeutsch, hochdeutsch, Hildegard. Jesus, der Jude und die Missverständnisse der Christen. Das schreibt ein Christ. Hast du, ne? Du hast es auch. Hol's dir. Ich wiederhole, Guido Baltes, mein Freund von der Marburger Mission. Jesus, der Jude und die Missverständnisse der Christen. 15 Euro, 14, 15 musst du kaufen, Erhard. Und dann macht er Folgendes. Der geht dort, der schreibt nicht in einem langen Schwanz durch, sondern geht Kapitel für Kapitel und klärt Missverständnisse auf, eben was dieser Mann ja auch macht, Peter Walbau, nur er macht das theologisch. Eben dieser ganze Müll, Jesus hat den Sabbat übertreten und Jesus hat das Judentum abgeschafft und Aussätzige darf man nicht anfassen, weil sie stinken und die Juden, weiß ich was, stehlen und die Juden haben Jesus ans Kreuz geschlagen, weil er selbst sagt, er ist in meinem Alter, ich kann es nicht mehr ertragen, als 52-Jähriger, wenn ständig dieser Müll in christlichen Kirchen und in christlichen Kreisen gepredigt wird. Ich kann es nicht mehr ertragen. Und da setzt er sich hin neben seiner anderen Arbeit und schreibt 150 Seiten, hat es mir mal geschenkt und ich habe ihm versprochen, ich verkaufe es. So toll! Kapitel für Kapitel ist aufgebaut, Missverständnis nach Missverständnis. All dieses dumme Geschwätz über Juden. Jesus bricht den Sabbat und Jesus fasst Frauen an und Jesus bricht die Koschergesetze. Und im Judentum gibt es keine Menschlichkeit. Das Alte Testament ist grauenvoll, das Neue Testament ist pure Zärtlichkeit. All dieser Müll, Müll wird endlich von einem Christen ehrt, nicht von einem Juden, von einem gestandenen Pietisten aus Marburg an der Lahn korrigiert. Missverständnis für Missverständnis. Ich bin tief bewegt.
Wie heißt er?
Guido Baltes. Guido Baltes. Kaufen Sie das Buch bitte. Und schenken Sie es Freunden, Brigitte. Schenken Sie es Freunden. 15 Euro, die es wert sind, aufgrund dessen, was in Deutschland passiert ist, durch Missverständnisse, Rita. Und das ist so toll, dass dieser Mann sich hinsetzt und sagt, nein, ich werde so nicht weiterleben. Da zwacke ich mir lieber woanders die Zeit ab und schreibe ein Buch. Ganz toller Mann. Empfehle ich von Herzen. Kaufen Sie es. Okay, jetzt machen wir Lukas 7, bitte. Lukas 7, eine, zwei Geschichten. Wir haben ja, heute haben wir ja gesagt, bis halb eins haben wir für einen. Bitte, Fengler. Fengler?
Talmud.
Ach so, da willst du eine Buchempfehlung haben. Erhard, ich liebe dich. Hören Sie gerade zu, er hat mich eben gefragt. Es gibt ein Buch, das heißt der Talmud, ein Talmud von Roland Reinhold Meyer. Das ist ein Kurzbuch in Deutsch, natürlich ein Kurzbuch, nicht 6000 Seiten. Und das empfehle ich, aber das ist was für Fortgeschrittene. Ein Erhard Fengler kann das, das nennt sich einfach der Talmud.
Ist das von der Tübinger
Judaist? Genau der. Der große Tübinger Judaist hat ein Buch schon vor 40 Jahren raus. Im Amazon gibt es das für 1 Cent. Im Amazon können Sie es für 1 Cent kaufen mit Porto 3. Was? Was?
Bei dem habe ich Hebräisch.
Wunderbar. Der Mann ist, der lebt noch, glaube ich.
Ja, 86.
86. Der Mann, erste Qualität. Judenfreund pur. Und der hat ein Buch herausgegeben, der Talmud. 300 Seiten, gibt es im Amazon für 1 Cent plus 3 Euro geschenkt. Und das heißt, der Talmud von Reinhold Meyer. Ich glaube, Meyer mit Y-E-R meine ich. Das korrigiert aber der Google. Das kriegst du für 1 Cent, guckst du rein, der Google korrigiert. Das ist aber nur für Spezialistin. Brigitte, für dich noch zu früh. Das überfordert ihr und die Petra auch noch. Aber ein Erd, der mich ja schon lange kennt, und wer kennt mich schon lange? Sie und er, die können das, weil die das schon jahrelang machen, oder du. Das ist für dich gut. Der Talmud ins Deutsche übertragen, die markantesten Geschichten aus dem, was ich Ihnen heute dargestellt habe. Wie Rabbiner, wie miteinander streiten. Dieses intellektuelle Fechten, wie Heinrich Heine es nennt. Diese Spitzfindigkeit, wie wir einander Ping-Pong spielen. Nach Themen sortiert, 500 Seiten, auch Jesus kommt da drin vor, Jesus im Talmud. Das ist aber nur für Profis. Nur für Profis. Für andere ist, Rita, für dich ist es auch noch zu schwer. Aber ein Reinhard, ein Erhard Fengler, eine Cornelia, du natürlich, du Jude, du künftiger. Reinhold Meyer, der Talmud. Das ist ein tolles Buch, Gott sei Dank gibt es das auf Deutsch. Denn der Original-Talmud ist wie ein Brockhaus, 6.000, 7.000 Seiten, natürlich Hebräisch. Genau. Der Original ist Hebräisch, Original Hebräisch.
Und der Meyer ist nicht auf Hebräisch.
Nein, der deiner ist Deutsch. Meyer ist doch Deutsch, aber der Original, Hildegard. Okay, hast du. Wer hat noch Fragen? Jude. Hast du Fragen? Okay. Wer hat noch Fragen? Rita fragt? Nee, dann machen wir jetzt. Lukas 7, bitte. Lukas 7 liest uns jetzt vor. Wer liest vor? Unser Nathanael. Nee, Zephania. 7, 1 bis 10. Eine große Heilungsgeschichte. Wir haben noch Zeit, eine Stunde. Das ist auch mal wunderbar. Es liest vor Zephania.
Aus dem jüdischen Neuen Testament von David Stern. Als Jeschua seine Rede beendet hatte, ging er zurück nach Kephar-Nachum. Ein römischer Heeresoffizier, dort hatte ein Knecht...
Bitte Ruhe, Hildegard, das ist Lukas 7, 1, bitte.
Das ist Kapernaum gemeint, ja, klar. Am See Genezareth.
Genau.
Ein römischer Heeresoffizier, dort hatte ein Knecht, den er sehr schätzte. Der war todkrank. Und als er von Jeschua hörte, schickte der Offizier einige jüdische Älteste zu ihm mit der Bitte, dass er kommen und sein Knecht heilen möge. Sie kamen zu Jeschua und baten ihn dringlich, er verdient wirklich, dass du das tust. Denn er liebt unser Volk tatsächlich und er hat sogar die Synagoge für uns gebaut. Also ging Jeschua mit ihnen. Er war noch nicht weit vom Haus entfernt, als der Offizier Freunde schickte, die sagten zu ihm, lieber Herr, bemühe dich nicht, ich bin nicht fair, dass du unter mein Dach kommst. Deshalb habe ich mir auch nicht erlaubt, mich dir selbst zu nähern. Gib stattdessen nur einen Befehl und lass mein Knecht gesund werden. Denn auch ich bin ein Mann unter Vollmacht. Ich habe Soldaten unter mir, und ich sage zu diesem, geh, und er geht. Und zu einem anderen, komm, und er kommt. Und zu meinem Sklaven, tu dies, und er tut es. Jeschua war erstaunt über ihn, als er das hörte, und er wandte sich um und sagte zu der Menge, die ihm folgte, ich sage euch, nicht einmal in Israel habe ich solch Vertrauen gefunden. Als die Boten zurückkamen zum Haus des Offiziers, fanden sie den Knecht bei guter Gesundheit. Soweit?
Genau, wunderbar. Eine große Geschichte, bitte wieder in Zweiergespräche. Wir haben Zeit, 5 Minuten. Cornelia mit unserem wunderbaren Erhard, einfach zu zweit. Was passiert hier? Hier ist was anderes und doch was Gemeinsames. Ursula, sprichst du mit wem spricht Ursula? Möchtest du allein oder mit der Dame? Wie ihr wollt, aber bitte wieder aktiv, gruppendynamisch. Was passiert hier? Was kennen wir, Helene? Was ist neu? Eine ganz berühmte Geschichte. Ganz berühmt. Für Katholiken wichtig, der Satz. Aber für Katholiken weißt du, für Katholiken ganz wichtig bei der Wandlungsfeier. Sprich nur ein Wort um meine Seele. Ganz wichtig. Liebe Freunde, übrigens, ich habe eben mit unserer Grand Dame gesprochen, Grand Dame de Neuenstadt. Schauen Sie mal in Ihre Unterlagen, Erhard, auch für dich. Ich habe Ihnen ja schon was an Talmud gegeben. Schauen Sie mal in Ihre Unterlagen, Erhard. Schauen Sie mal rein, auch Uli Benzan. Da habe ich nämlich für Sie schon ein bisschen Talmud kopiert. Das habe ich damals mit meinem Freund im Kloster Dengendorf gemacht. Nehmen Sie das gerade mal in die Hand, Silvia Dallaia. Haben Sie es? Dieses Kleingedruckte, das haben wir bewusst Kleingedruckt gemacht, damit wir nicht 1000 Blätter kopieren. Erhard, nehmen Sie es mal in die Hand. Haben Sie es? Da steht links oben der babylonische Talmud. Uli, hast du? So, und da habe ich mit meinem Freund die schönsten Zitate, Erhard, für dich heute schon, damit du heute schon was zu tun hast, die schönsten Zitate aus dem Talmud zum Thema, was darf man am Sabbat machen und nicht Lebensrettung am Sabbat oder Krankenbesuch am Sabbat oder die Heiligung im Kleinsten am Sabbat. die Weite des Schabbatgebietes vom Hinaustragen. Der Schabbat ist für den Menschen da. Da habe ich für Sie schon mit Ihnen zusammen etwa 15 Texte. Da können Sie schon mal reinschnuppern, Hildegard von Bingen, wie der Talmud, dieses große Auslegungswerk zum Judentum, über den Schabbat nachdenkt. Er hat für dich und für die anderen, Cornelia. Da könnt ihr nachschauen. Und wenn ihr Lust habt, kauft ihr das ganze Buch. Bitte, bitte schaut euch die Unterlagen an. Die habe ich mit Liebe extra für euch zusammengetragen. Auch das, was ich über den Schabbat geschrieben habe, bitte, bitte noch anschauen. Da seht ihr, wie Juden zur Zeit Jesu, Dalaya, über den Schabbat nachdenken. Nicht nur, um euch zu zeigen, wie Jesus eingebunden ist in eine innerjüdische Diskussion. Da sind auf 4 Seiten, 1, 2, 3, 4, schöne Zitate aus dem Talmud zum Thema Rabbiner denken über den Schabbat nach. Das nur nebenbei zu euren Unterlagen. Okay, jetzt, Uli, was sagst du, ich will dich auch mal hören, was sagst du zu der Geschichte, was habt ihr erarbeitet, du und Waltraud? Einfach mal Ulis schöne, freundliche, mir zugetane Stimme.
Südländische Stimme.
Nein, nicht, einfach deine liebevolle Freundesstimme. Also laut, Uli, laut.
Im Gegensatz zu den Geschichten gestern ist ja hier noch eine neue Entwicklung.
Hören Sie bitte zu, auf Uli, bitte auf Uli zuhören.
Ist ja hier noch ein neuer Entwicklungsschritt, weil eigentlich
ist der... Bitte, Hildegard, Uli spricht. Entschuldigung, aber ich brauche wirklich Aufmerksamkeit.
Weil der Knecht an sich eher unbeteiligt wird.
Genau.
Das heißt, es wirkt eigentlich noch, also Fernheilung.
Fernheilung, das wollte ich ansprechen. Fernheilung. Haben Sie das auch erarbeitet hier? Oder ist es eine Fernheilung? Eine sogenannte Fernheilung. Genau. Uli, noch mehr? Was passiert noch? Was ist noch neu an der Geschichte? Erhard. Was, Uli, was habt ihr noch, Waltraud und Uli?
Nee, sonst.
Wer, bitte?
Ich habe gesagt, okay, heute klappt es nicht immer so gut.
Nein, aber bleiben wir noch beim Text, bitte noch nicht heute. Noch beim Text, Walter, was haben Sie noch erarbeitet zum Text? Bitte noch beim Text. Theodor?
Der indirekt bittet, der schickt auch noch andere Leute. Mhm. Nicht nur bittet er für jemand anders, er geht auch noch nicht mal selber hin, sondern schickt andere.
Richtig, richtig.
Und nicht irgendwelche anderen.
Sondern?
Genau,
richtig. Was leiten wir daraus ab? Ableitungen, Silvia? Was bedeutet das? Was lernen wir daraus? Genau, genau. Und was können wir über die Beziehung zwischen Heiden und Juden lernen? Silvia Dalaya, was lernen wir tief? Mein Rabbi sagt immer, geh tiefer. Geh tiefer. Silvia, du kannst noch tiefer argumentieren. Du bist mir noch nicht tief genug.
Er liebt unsere Folgen und hat uns.
Genau, genau. Was heißt das über die Beziehung zwischen Juden und Nichtjuden, will mein Rabbi wissen. Mehr, noch Tiefgang.
Also eigentlich ist das Respekt.
Ja, ja. Noch mehr? Hans-Jörg, noch tiefer, ich brauche Tiefgang.
Also hier ist halt offenbar ja Nichtjuden.
Was? Genau.
Und der Hauptmann ist ja, er hat ja wahrscheinlich Besatzungsmacht.
Mhm. Besatzungsmacht. Ein nackter Heide. Bitte? Genau. Und was passiert hier?
Stellt sich ganz anders
dar. Ein nackter Heide. Richtig. Baut sogar eine Synagoge für Juden. Warum baut er eine Synagoge?
Weil es erklärt.
Genau. Und was bedeutet das für ihn, wenn er eine Synagoge baut? Juden haben ja nicht viel Geld zur Zeit der Römer.
Er braucht ein großes Interesse.
Interesse? Ein Proselyt, vielleicht sogar ein Proselyt, zu Deutsch Konvertit. Übertreter. Guten Kontakt zu den Ältesten. Genau. Also wir sehen, es gab auch Menschen in einer unmenschlichen Zeit. Ihr Lieben, Menschen in einer unmenschlichen Zeit. Die Römer waren ja Verbrecher. Pontius Pilatus, wenn Sie nachlesen, hat Juden abgeschlachtet, wie man Tauben sonst wo abschießt. Ein perverser Hund. Und jetzt kommt ein unbekannter Hauptmann, ein Zenturion, und pflegt Kontakte zu den Ältesten einer jüdischen Gemeinde, Presbyter würde man sie nennen, und bittet Jesus, komm zu mir, und sagt sogar, ich bin nicht würdig, ich bin ja ein Heide, das stimmt übrigens, Judenverkehr nicht, das ist übrigens was wieder ansprach, das ist typisch jüdisch. Heiden, die Schweinefleisch essen und sonstige furchtbare Dinge machen, sind für Juden indiskutabel, das ist richtig. Das wusste er. Darum sagt er ja auch, was ihr Katholiken ja so schön sagt, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, weil Juden verkehren nicht mit Heiden, denn man muss ja überall rechnen, dass wirklich was Schmutziges dort ist. Irgendeine Götze, eine Statue, nackte Frauen, furchtbare Dinge. Der Heilige Geist inspiriert dich. Verstehen Sie, Dalaya, das kann natürlich sein. Die fasst man wirklich nicht an, weil sie unanständig sind. Man geht nicht, ein Jude, es fängt ja schon beim Essen und Trinken an, du kannst aber ihm ja nichts essen. Das Thema, du kannst bei mir nicht mal ein Glas Wasser trinken, da klebt vielleicht noch irgendwelcher Götzendienst dran.
Außer Schacher Mayim. Schwarzes Wasser.
Schwarzes Wasser. Kaffee. Höchstens. Und da muss auch noch geprüft werden, ist es nicht an Götzen geweiht worden. Und darum geht ein Jude normalerweise nicht, und das sagt der Zenturion zu Recht, ich bin nicht würdig. Aber es ist genau, dass Juden zu ihm nicht eingehen. Weil bei ihm alles Götzendienst ist. Aber dennoch sehnt er sich danach, von Juden angenommen zu werden. Und jetzt ist er in einer prekären Situation, sein Sohn, sein Knecht, einer sagt Sohn, bei Markus ist der Sohn, hier ist der Knecht, der ist schwer krank. Und er hat sich rumgesprochen und er geht zu diesem Juden, Jeschua, von dem die Erlösung kommt. Aber ich will noch sammeln, Hildegard, noch sammeln. Wer sagt noch etwas? Brigitte. Sehr schön. Mhm. Eben. Richtig, genau. Wo kennen, ja, bitte. Nochmal?
Die Juden legen, die Ältesten legen die Hand ins Feuer für den Hauptmann.
Zum Beispiel.
Dass er wirklich würdig ist,
genau.
Dass sein Sohn oder Knecht.
Norbert, was habt ihr erarbeitet?
Wir kamen dann auf den Gedanken, einfach von der Fernhaltung, dann haben wir überlegt, wo ist im Ersten Testament.
Das
auch noch
wollte
mal.
Ich hören! Das wollte ich hören!
Sag's nochmal.
Er kennt mich schon.
Wir haben dann überlegt, das ist eine Fernheilung und wo im Alten Testament, im Ersten Testament ist nochmal eine Fernheilung. Und dann dachten wir an 2. Könige 5, Vers 10, wo dann Elisha gesagt hatte, dieser fremde Heide, er sollte 7-mal im Jordan sich untertauchen und dann wird er gesund.
Genau.
Und das war auch eine Fernheilung.
Ja.
Weil er kam auch nicht direkt.
Naaman, der berühmte Naaman, haben wir ja schon erwähnt. Naaman, der assyrische Feldherr.
Genau.
Und der muss dann letztlich auch kommen. Er sagt ihm, ne, das ist ja auch ganz toll, können Sie nachlesen, Theodor, 2. Könige 5, zu Hause. Dieser Mann muss runterwackeln aus Assyrien, aus einem Weltreich. Nur weil er sich herumgesprochen hat, nee, du musst zum Juden gehen, das finde ich so toll. Dass der Jude ihm sagt, es spricht sich herum, alle Männer versagen dort, keiner kann ihn heilen, niemand kann es. Und da kommt eine kleine Frau, ist auch so schön, eine kleine Angestellte, eine Frau, die auch mal geheilt wurde, muss diesem assyrischen Feldherr sagen, du, da gibt es so einen Juden, da gibt es so einen beschuggenen Juden, einen beschuggenen Juwal namens Elisha und zu dem muss er gehen. Das finde ich ganz toll, dass er auch demütig wird und runterkommen muss aus dem assyrischen Weltreich. Der Oberfeldmann muss runtergehen zu diesem Juden da unten, den man ja sonst nicht anfasst, weil er nichts taugt angeblich. Und der Jude sagt ihm, nein, mein Lieber. Du kommst zu mir runter, gehst in den Jordan und da gibt es eine lange Diskussion, aber er muss eben gedemütigt werden. Das ist immer das Thema Demütigen, Humiliation. Er muss gedemütigt werden und akzeptieren, ich entscheide nicht, wie ich gesund werde, sondern du musst entscheiden, wie ich gesund werde. Der Elisha gibt ihm Vorschriften, wie du das zu tun musst. Und der Naaman wehrt sich ja erst und sagt, nein, wozu muss ich im Jordan tauchen, ich kann doch sonst wo reinspringen. Nein, mein Süßer, entweder du hörst auf mich und respektierst meine Rezeptur, oder sieh zu, dass du weiter krank bleibst. Das ist auch ganz, ganz wichtig so. Weil es gibt ja Patienten, die schreiben den Ärzten vor, ich will das haben. Ich bin manchmal auch so, gebe ich zu. Ich schreibe meinem Arzt gern vor, was ich haben möchte. Aber der Elisha sagt, nein, mein Süßer. Du bist zwar ein großer Befehlshaber. Im Militär weißt du Bescheid, so wie Hauptmann ja auch sagt. Ich befehle und alle springen. Aber jetzt hörst du auf mich. Das ist auch ein Akt der Demütigung. Einer positiven Demütigung natürlich. Wunderbar, was unser Norbert sagt. Wer hat noch etwas? Mein Jude? Mein Konvertit? Mein Übertreter?
Ja, was wir so gesehen haben, ist so dieser Reduktionsprozess.
Nämlich?
Im Grunde genommen, erstens wird um eine Begegnung gebeten.
Ja.
Begegnung haben wir ja gesehen, diese Bewegung der ausgestreckten Hand, die Bewegung. Dann wird es zurückgenommen. Er bittet um ein Wort.
Sehr schön. Wunderschön, was dieser Jude sagt. Der wird ja bald echter Jude, hat er gesagt.
Und dann, ja, und dann wird eigentlich dieses Wort auch gar nicht mehr ausgesprochen. Die Heilung findet statt und wir wissen gar nicht.
Brillant.
Wir nehmen an, es ist ein Gebet, ein Gedanke.
Brillant.
Unsichtbar.
Ja.
Unhörbar.
Sehr schön. Er sagt ihm nämlich nicht, gib mir meine Rezeptur. Oder sprich meinen Götzen an. Achten Sie darauf, der Hauptmann ist ein nackter Heide. Der kann doch sagen, sprich zu Astarte, sprich zu Baal. Kennt er doch. Götzendienst pur in Rom. Und schön ist, das spricht nur ein Wort. Mila, das Wort Gottes, verwandelt. Sprich nur ein Wort, das Wort Gottes heilt mich. Ich habe dich beim Namen gerufen. Ich sende mein Wort aus, sagt der Psalmist, und es verwandelt die Welt. Wunderschön, dass der Mann erkennt, was wirklich heilt und was überhaupt nicht heilt. Führ weiter aus, bitte.
Was?
Noch weiter, ist brillant. Ich hänge an deinen Lippen. Helene, unterstütze ihn.
Naja, also da waren wir eigentlich auch schon am Schluss. Man weiß nicht, ob er überhaupt irgendetwas gesagt hat oder nicht. Und dann haben wir gedacht, vielleicht ist es auch tatsächlich der Glaube des Hauptmanns selbst, der den Knecht eben heilt. Und
ja.
Vielleicht auch der Ausspruch Jesu, dass er seinen großen Glauben anerkennt.
Ja.
Und es von den anderen auch eben publik macht. Guck mal, so ein großer Glaube, dass vielleicht dieser Ausspruch schon für die Heilung
genau.
gesorgt hat.
Genau.
Dass er diese Anerkennung ihm gibt unter den Juden, guck mal, den erkenne ich und dass das quasi die Heilung war.
Genau. Und sagst du uns noch kurz, was der Glaube ist? Den haben wir ja mehrfach gestern genannt. Der Glaube im Hebräischen. Was macht den Glauben im Hebräischen aus? Emuna hat man gestern. Nicht vergessen, die Emuna. Auch für dich aufführen.
Also hier steht
Emuna ist das tiefe Verankertsein in Gott. Und da hat man entweder sprach mit ihm paar Fetzen noch Römisch, Lateinisch oder konnte etwas Hebräisch. Jedenfalls der Evangelist Lukas will natürlich das Hebräische Denken vermitteln. Denn selbst wenn die drei Fetzen Römisch sprachen, meint Jesus natürlich die Emuna. Denn das hat sich sicherlich beim Hauptmann rumgesprochen. Das finde ich auch interessant. Das lateinische Wort für Glaube ist Credo, ne? Credo. Und Pistis ist das griechische. Bitte? Fides, genau, Fides, Fidelita. Fides und Pistis. Pistis ist griechisch. Pistis ist griechisch und Fides ist das griechische. Und Credere ist aber Glauben, Credere.
Ich glaube.
Credo in unum deum. Das, ich Credo.
In.
Ja, auch Credo in unum deum, was wir gestern hatten. Und das bitte auch notieren, der Hauptmann lebt natürlich in seiner lateinischen, in seiner römischen Mentalität. Da ist Credere und Fides was ganz anderes als Emuna. Und ich finde es ganz toll, dass er sagt, dass Jesus ihm quittet, so einen Glauben habe ich in ganz Israel nicht gesehen. Jesus macht natürlich das Jüdische. Das ist so schön, dass hier zwei Welten sich berühren, nämlich römisches Denken, aber ich bin sicher, dass der Hauptmann sein römisches Denken adaptiert hat an das Jüdische. Denn wenn er römisches Denken hätte, ginge er nicht zu einem Juden, sondern ginge doch zu irgendeinem römischen Heiler oder Zaubermann. Sondern ich denke, dass er sein Denken adaptiert hat, auch wenn er römisch sprach, die paar Fetzen, und sagt, ich habe gehört, dass bei euch Juden, wie bei Naaman, einer Assyrer in 2. Könige, es was anderes gibt, nämlich eine Emuna, die was viel mehr bedeutet, nämlich Credo in Unum, das haben sie zwar auch, aber bei uns geht es noch tiefer, ich glaube und mache mich fest in Gott. Das muss ich beim rumgesprochen haben. Immerhin bei einem ranghohen Mann, nicht ein kleines Mäuschen, sondern immerhin ein Mann mit Statur, der sogar eine Synagoge bauen lässt und sagt, ich liebe meine Juden.
Wohl auch an Gott geglaubt und er war wohl ein Gottesfürchtiger.
Ja,
also
genau.
Er war so fest verankert in
und man kann sagen, ein möglicher Westfalenkönig, ein Proselyt griechisch oder Konvertit oder wie ich sage, ein Übertreter, der will übertreten wie unser Thomas. Vielleicht hat er Jesus sogar übergetreten.
Also ich sehe da diese Begegnung auf der Straße im Grunde genommen, dass die verlassen ihr Haus, also ihr Angestammtes, sie mitgebracht, ihre Kultur, das, was
sehr schön
die Gesellschaft aufprägt oder vorschreibt. Die gehen heraus.
Brilliant.
Aus sich, begegnen sich dort, obwohl sie sich nicht begegnen. Also
genau.
Das ist nur die Absicht, die Hoffnung, der Glaube,
ja.
Was sich dort
Emuna.
Begegnet. Ja, genau, Emuna.
Brilliant.
Und was ich noch wichtig finde, der Hauptmann, der Knecht, das ist keine Blutsbeziehung.
Was ist keine?
Keine Blutsbeziehung.
Keine Blutsbeziehung, ja.
Das ist, er hat ihn wie adoptiert, wie seinen eigenen Sohn.
Ausgezeichnet. Gudrun, hörst du?
Also,
bist du berührt? Ja.
Der reine Herzensbeziehung.
Herzensbeziehung. Wunderbar. In dem Fall ist es der Knecht und bei einem anderen Fall der Sohn, aber es ist so eine Nächstenliebe da.
Genau.
Eine tiefe Nächstenliebe. Mein Sohn ist wichtig.
Absolute, bedingungslose Menschlichkeit.
Und das ist nämlich die Korrektur zu dem, was wir gestern hatten, Silvia. Denn nämlich der Sohn, der überschäumt, schäumt mit Ekstase und mit Gift und
genau.
Mit Krankheit. Und da habe ich ihm ja gesagt, der Vater kümmert sich gar nicht um den Sohn. Und hier haben wir ein Antibeispiel, Erdfänger, nämlich ein Vater, in dem anderen Fall ist es ja der Vater, da sagt er mein Sohn beim Markus. Aber ob es Knecht oder Sohn ist, hier kümmert sich jemand um seinen Sohn. Im Gegensatz zu gestern hatten wir ein Beispiel, da ist der Sohn kaputt und der Vater sagt, hilf doch meinem Unglauben. Da kommt nichts rüber vom Vater auf den Sohn. Und hier eine Antithese, dass ein Vater oder ein Zenturion sich kümmert um seine, wie du sagst, seine Angestellten. Und vor allen Dingen im Heidenland, so ein Glauben, so eine Emuna habe ich in Israel nicht gefunden. Das ist natürlich übertrieben. Wir Juden übertreiben, natürlich gab es das in Israel auch. Das nennt man Hyperbolik. Hyperbolik heißt Übertreibung. Wir Juden übertreiben sehr gerne. Aber ich will damit sagen, Wahnsinn, das ist bei den Goyim, Le Payan, bei den Goyim, bei den Heiden, so was Großes gibt, Brigitte Hund, das haut ihn um. Dankeschön, mein Westfalenkönig, dann Roswitha und Deborah. Moment, Roswitha, Deborah und Hildegard.
Ja, interessant finde ich diese Glaubenskette. Es ist ja nicht nur einer, der glaubt, sondern der Glaube wird praktisch weitergegeben. Vom Hauptmann auf den Knecht, den er losschickt, auf die Ältesten der Gemeinde, die Jesus ansprechen. Und diese Kette geht wieder zurück. Der Hauptmann überträgt seinen eigenen Glauben auf den Knecht, dass der gesund wird.
Wunderbar. Deborah und Hildegard von Bingen.
Auch eine Korrektur, dass die Ältesten, die jüdischen Ältesten genannt werden.
Ja.
Das heißt ja einerseits, sie akzeptieren den Hauptmann und das heißt andererseits, sie akzeptieren
Jesus.
Wen? Jesus, Rabbi Joshua, genau.
Ja, denn andere sagen immer, sie wollen ihn töten, aber hier ist nichts von töten.
Ausgezeichnet. Kein Tod, Gudrun. Sympathie. Die ihn sogar holen, Theodor.
Nur ich denke, ich habe mal gehört, dass der Hauptmann vielleicht aufgrund seiner hohen Stellung nicht konvertieren konnte, aber dann eben jemand war, der als Freund,
Sympathisant,
oder vielleicht auch so wie heute die Bnei
Nochiden, nochidischen Männer und Frauen. Ja. Es bleibt offen, es gibt...
Den einen Gott glaubt und auch so weit wie möglich nach den Geboten lebt, aber da er ja bei den Römern eine hohe Stellung hat, dass er da nicht konvertiert.
Es gibt übrigens im Talmud einige Stellen von Römern, die übertraten damals, die konnten sich erlauben, gerade weil sie ranghoch waren übrigens. Ja. Gibt es auch, ja. Gerade weil sie ranghoch waren und einfach entscheiden mussten. Ein kleiner Soldat darf das natürlich nicht. Aber es gibt im Talmud Stellen von ranghohen Männern, 5, 6 werden genannt in deinem Talmud, die ihr euch kaufen könnt, die heißen Bum, 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 Ippos, Mappos, Pappos, die sind übergetreten. Und weil sie gerade oben waren, haben sie gesagt, ich entscheide das. Und die brachen mit Rom natürlich, ging einfach zu den Juden, fertig aus. Das waren ranghohe Männer, die gesagt haben, ich kann mir das doch erlauben, ich brauche doch keine Erlaubnis, ich mache das. Gibt es Leute, die wirklich tief überzeugt waren, nicht nur von Jesus, Cornelia, sondern vom jüdischen Leben, vom jüdischen Way of Life, gibt es in Talmud wird erwähnt. Dankeschön, Deborah Hildegard von Bingen. Ja. Okay, bitte Hildegard, ich möchte nur
konzentrieren. Einen Glauben habe ich noch oder Juden nicht gefunden. Das gibt es ja öfters mal, auch zum Beispiel bei der Samariterin am Brunnen. Mhm. Das hat Jesus ja auch so besonders hervorgehoben.
Ja, genau. Noch einen Punkt will ich hören. Wo gibt es zwischen? Ja, wer hat noch was zu melden aus den Gruppen? Horst Gold, was habt ihr erarbeitet, du und Gerhard? Horst, wir sind ja auch per Du, stimmt's? Wir sind per Du, genau. Horst, was hast du mit Gerhard erarbeitet?
Wir waren an dem Thema, dass der Hauptmann meint, man könne dem Knecht einfach befehlen, gesund zu werden.
Ja.
Das ist die Einstellung der Krankheit gegenüber.
Ja,
der
Auftauch.
Ja, gut.
Ja. Was ist dazu zu sagen? Er hat recht, natürlich, das ist das Thema, aber er sagt ja, ich befehle meinen Leuten und so kannst du. Aber wir haben ja gesagt, gestern erinnerst du dich, Brigitte, wir haben gesagt, bei Krankheit darf man nicht zimperlich sein, da muss man eben den Dämonen, den Shedim befehlen, geh aus. Ich verstehe, was Horst Gold sagt, dass das so ein gewisser Dirigismus sein kann, diese Autorität, die er hat und so will er das übertragen auf Heilung. Das ist per se natürlich nicht unkompliziert, aber wir haben gestern ja gesagt, Jesus fackelt auch nicht. Geh raus! Ich befehle dir, zieh aus! Dem Dämon. Das darf schon sein. Bei Krankheit darf man nicht zimperlich sein. Nach dem Motto, hättest du Lust, gesund zu sein und darf ich dich bitten, aufzustehen? Hättest du die Güte, dein Bett zu nehmen? Das geht so nicht. Bei Krankheit muss man sehr straight sein, sagt man auf Englisch, sehr direkt. Da muss man auch Anweisungen erteilen. Und Jesus kann Anweisungen erteilen. Hör auf! Nimm dein Bett! Willst du gesund werden oder nicht? Eine gewisse Härte muss da sein. Horst Gold. Und deswegen ist es völlig in Ordnung. Jesus befiehlt ja auch. Jesus befahl dem Geist, sie aus. Das heißt, eine gewisse Klarheit und Strenge muss sein in der Therapie. Weil ja der Patient ja spüren muss, in dem Fall, der Hauptmann und sein Knecht, wie ernst die Angelegenheit ist. Das darf schon sein. Wiewohl ich deinen Einwand verstehe. Aber Jesus will zeigen, bei Krankheiten muss man klar sein. Und muss man auch diesem unguten Geist, siehe Saul, der ja schon den ersten unguten Geist hat in der Bibel, eine klare Bewehr erteilen. Und Jesus befiehlt ja auch, zieht aus. Auch bei den Schweinen, die berühmte Geschichte mit den Schweinen. Zieh aus, geh in die Schweine. Fertig.
Ja, man sieht doch deutlich, wie Jesus sich auf seine Patienten einstellen kann. Einmal mit Kommandoton, zum anderen nur mal mit Berührung der Hand und dann sehr einfühlsam hier, dass er im Grunde genommen nur sagt, dein Glaube hat dir geholfen.
Genau. Ja. Ergänzungen, Brigitte.
Dass der so ein großer Glaube an die Macht des Wortes von Jesus.
Sehr gut. Die Macht des Wortes. Ja, wunderbar, kommt im Ersten Testament ja immer wieder vor. Ein Wort. Genau, das Wort. Bitte?
Das Wort kommt ja hier gar nicht. Da heißt nur, der Glaube ist groß, aber kein Wort zur Heilung.
Aber er spricht nur ein Wort, hatten wir doch.
Ja. Dann muss man den, das sagt er, der andere und dieses Wort noch.
Aber sprich nur ein Wort, darum ging es, Brigitte Hund.
Ja, aber ich sage, dieses spricht ein Wort
ist ja nicht ein Wort über die Heilung, sondern es ist über den Glauben.
Über die Heilung, Frau Keck, aber ganz bestimmt, Schwester Keck, nein, ganz bestimmt. Aber sprich nur ein Wort und mein Knecht wird gesund. Ja. Waltraud Keck, bitte den Text anschauen.
Nein, den habe ich ja anschauen.
Genau.
Aber das, Jesus sagt dann, also kommt, so geht er und so, das sagt er alles der Offizier. Jesus war erstaunt und er sagte zu den Leuten, nicht einmal in Israel habe ich einen solchen Glauben gefunden.
Und dann?
Er sagt nichts zur Heilung.
Das ist selbstverständlich.
Ja.
Das haben wir vorhin gesagt, dass Jesus das gar nicht mehr sagen muss, weil er den Glauben des Hauptmanns so würdigt.
Ja, was steht da?
Dass er dieses Wort spricht, das haben wir vorhin ja gesagt. Aber
unser Knecht
rettet,
genau.
Aber es ist genau. Einfach, dass der Hauptmann an die Macht des Wortes glaubt und das deshalb so ausdrückt. Und deshalb braucht Jesus dieses Wort nachher gar nicht mehr zu sagen, weil der Glaube des Hauptmanns schon so groß war. Und indem er den Glauben des Hauptmanns würdigt, geschieht die Heilung.
Ja. Und das hatten wir doch gestern, Waltraud Keck. Sie erinnern sich, wir hatten doch den Satz, da haben wir doch gesagt, da erinnern sich der Vater des schaumigen Mundes, der sagt ja, du mach das mal für mich. Kannst du ihn heilen? Sie erinnern sich, Waltraud, kannst du ihn heilen? Und er sagt, was heißt, kannst du? Alle Dinge sind möglich, dem, der da glaubt. Jesus gibt den Ball zurück, Sie erinnern sich, Sie haben aufgepasst. Der Vater des schäumenden Kindes geht ja zu ihm, mach du das mal, du kannst, wenn du willst, kannst du ihn heilen. Und Jesus sagt, was heißt, du kannst? Alles ist möglich dem, der da glaubt. Damit schließt sich der Kreis heute am Ende unseres Seminars. 9,23. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Jesus will ja die Menschen zur Mündigkeit erziehen, Waltraud. Jesus will die Menschen, notieren Sie es bitte, will die Menschen zur Mündigkeit erziehen. Er ist kein großer Zauberkünstler, der die Raben, der die Meerschweinchen, oder wer sind die da, die Hasen, aus dem Hut zieht. Dein Glaube, und Jesus bestätigt das, Norita, ich bin da, Jesus ist schon da, er muss dabei sein. Und wenn er nicht durch seine Präsenz, durch seine Anwesenheit, weiß ich, ein Wort gesagt hätte, das der Evangelist weglässt oder einfach nur bekundet, du, dein Glaube, du kannst das doch selbst, wenn du glaubst, passt ja mit Markus, das reicht. Es kann durchaus sein, dass Jesus noch ein Wort gesagt hat, das der Evangelist weglässt. Das entscheidet ja Lukas, vergessen Sie ja nicht, wir wissen ja nicht, was noch war. Lukas erzählt uns das ja, da kann noch mehr passiert sein, Waltraud Keck. Aber der Punkt ist, in Markus haben wir gelernt, dass Jesus die Menschen zu ihrem Glauben erziehen möchte. Und wenn du glaubst, dann kannst du es sein. Dann kannst du mehr als denkst.
Und was ist mit denen, wo es dann nicht passiert?
Die müssen im Glauben wachsen, Waltraud Keck. Die müssen dann im Glauben wachsen. Dann bist du noch nicht stark genug in deinem Glauben, Waltraud, nicht sie persönlich. Sondern dann ist der Mensch nicht im Glauben stark, muss ich ganz direkt sagen. Wenn ich Jesus ernst nehme, heißt das, dein Glaube ist noch zu klein. Okay, bitte weiter. Wir machen, nächster Punkt, wer möchte noch was ergänzen? Ich möchte noch was ergänzen. Wo im Ersten Testament, ihr Lieben, gibt es auch so etwas, dass ein Jude mit Heiden Erfahrung macht, außerdem der Amman, und überwältigt ist von der Größe der Heiden, zu denen er gesandt wird, Erhard. Biljam nicht, nee. Ach so, Biljam, ein bisschen auch, ja. Biljam, gürschlich, der wird zu den Juden gesandt und merkt, er kann sie nicht verfluchen, weil Gottes Segen auf ihn ruht. Aber wer macht noch Erfahrung mit Heiden? So einen Glauben, so eine Emuna, habe ich nicht einmal, wie die Franken sagen, nicht einmal in Israel. Denn Cornelia, was sagst du? Jona. Es gibt eine berühmte Geschichte. Jona, Hildegard, Jona. Jona geht zu den Heiden, weil Gott ihm aufträgt, nach Ninive. Und Wunder über Wunder, in weniger als in 40 Tagen, weniger als angefordert, ist Betanoja, Teshuvah, und Gott vergibt ihn. Und Jona denkt auch, bei denen wird doch gar nichts passieren, das sind doch die Verlottertsten, auch ein assyrisches Wetter, da passiert doch gar nichts, wienerisch gesprochen, gar nichts. Und trotzdem stellt er fest, Wahnsinn, der König legt Sack an, die Tiere legen Sack an, die Menschen, und es ist passiert eine gigantische Umkehr. Dieses Element, dass man bei Heiden etwas sieht, was man nicht verwohnt, was man sich nicht vorstellen kann, kennen wir auch im Ersten Testament.
Ja.
Ja, wunderbar. Was Waltraud Keck sagt, Josef, Genesis 48, der zum König von Pharao geht, ihm die Träume deutet, und der König von Pharao sagt, du bist ja ein gottbegnadeter Mann voller Chochma. Das ist das erste Mal, dass das Wort Weisheit kommt aus dem Munde eines Heiden. Du bist ein weiser Mann, du hast meine Träume so toll gedeutet, und ich spüre, dass Gottes Chochma auf dir ruht. Waltraud Keck, wunderbar. Gibt es einige schöne Beispiele auch im Ersten Testament. Das ist auch nicht typisch christlich, bitte. Das stimmt nicht, wenn manche Christen mir das in der E-Mail schreiben. Jesus ist in jüdischer Tradition, wie Jona und Josef und Elisha und Naaman. Da kommen auch gestandene Heiden und sind bereit, menschliche Größe und Umkehr zu Gott an den Tag zu legen.
Abraham war doch mit seiner Frau zum Pharao gegangen. Ja. Also er wollte eigentlich nur fliehen nach Ägypten. Und dann hat Abraham ja seine Frau als Schwester ausgegeben. Und dann hat er gedacht, dann der Pharao, nimmst du so Frau.
Ja.
Und da ist er ja krank geworden.
Ja.
Und erst durch die Fürsprecher
wunderbar.
Von Abraham wurde er wieder gesund.
Wunderbar. Das steht in Abraham 12, in Genesis 12. Abraham betete für die wurzelverstockten Buber, für die gebärunfähigen Frauen, weil Gott sie eben belastet hat, Stichwort auch mit ausgesetzt hat, auch ein Aussatz in Anführungszeichen, und auf einmal konnten sie wieder gebären. Abraham betet für Sprecher, für Beter, Befürworter mit Gott, und auf einmal ist die Plage weg. Das Gebet für ein Jude für Heiden. Wunderbar, Genesis 12. Einverstanden? Sehen wir Ergänzung? Okay, letzte Geschichte, Grande Finale. Es liest Roswitha vor mit ihrem schönen Blatt. Lukas 13, die Heilung einer verkrümmten Frau am Sabbat. Absolutes Finale. Theodor, wir stehen vor dem Finale. Die Heilung einer verkrümmten Frau am Sabbat. 10. Lukas 13, 10 bis 17. Roswitha, die Grande Dame, liest in Ruhe Blatt vor. Wenn sie es nicht will, dann in Hochdeutsch. Haben Sie es alle, Hans-Jörg? Die Heilung einer verkrümmten Frau am Sabbat. Dann sind wir wieder beim Sabbat. Und das ist meine absolute Lieblingsgeschichte in puncto Heilung. Lukas 13, 10. Nicht von ihr. Roswitha Ketura.
Und er lehrte in einer Synagoge am Sabbat. Und siehe, eine Frau war da, die hatte
seit 18 Jahren
einen Geist, der sie krank machte. Und sie war verkrümmt und konnte sich nicht mehr aufrichten. Als aber Jesus sie sah, rief er sie zu sich und sprach zu ihr: Frau, sei frei von deiner Krankheit. Und legte die Hände auf sie, und sogleich richtete sie sich auf und pries Gott. Da antwortete der Vorsteher der Synagoge, denn er war unwillig, dass Jesus am Sabbat heilte, und sprach zu dem Volk: Es sind 6 Tage, an denen man arbeiten soll. An denen kommt und lasst euch heilen, aber nicht am Sabbattag. Da antwortete ihm der Herr und sprach: Ihr Heuchler, bindet nicht jeder von euch am Sabbat seinen Ochsen oder seinen Esel von der Krippe los und führt ihn zur Tränke? Sollte dann nicht diese, die doch Abrahams Tochter ist, die der Satan schon 18 Jahre gebunden hat, am Sabbat von dieser Fessel gelöst werden? Und als er das sagte, mussten sie schämen, alle, die gegen ihn gewesen waren. Und alles Volk freute sich über alle herrlichen Taten, die durch ihn geschahen.
Allein deshalb liebe ich den Evangelisten Lukas. Jeder mal kurz nachdenken, 3 Minuten. Es ist 3 Minuten, kurz 2 Minuten, doch ich möchte das nochmal, Waltraud, und 2 Minuten, weil ich will ja, dass ihr das zu Hause auch lernt. Ich möchte, dass ihr das zu Hause ja auch macht. Sich hineinknien, da bin ich ja auch nicht immer da, aber wir wissen jetzt, wie wir einen Text analysieren. Darum 2 bis 3 Minuten, Waltraud, oh, Sie haben einen schönen Fächer, guck mal, herrlich.
Schön.
Ja, ja. 2 bis 3 Minuten nachdenken, was passiert hier? Eine große Geschichte.
Ja, wir haben nur noch 5 Minuten.
Ja, 5 Minuten, 2 Minuten. Eine Minute nachdenken, eine Minute möchte ich, dass nochmal gedacht wird. Eine Minute, Erhard Fengler, ich sehe schon seine Zellen. Eine Minute nachdenken und dann fassen wir zusammen. Eine Minute. Eine große, finale Geschichte. Noch etwas ganz Tiefes. Genau, das auch, aber noch etwas sehr Tiefes. Typisch. Genau. Einen Moment noch. Minute ist vorbei. Waltraud, was sagen Sie uns? Okay, wer hat was gefunden? Dalaia, Silvia Dalaia, nur wer will. Silvia Dalaia, die Große zu Gießen.
Also, Jesus sieht, spricht an und berührt.
Dankeschön. Ursula Fröhlich habe ich gerade. Ursula Fröhlich!
Ja.
Ein fröhliches Finale. Ja, Gott sei Dank, endlich!
Also, Vers 12.
Für mich ist es neu. Als Jesus sie sah, die verkrüppelte Frau, rief er sie zu sich und sprach zu ihr: Frau, sei frei von deinem.
Das ist nämlich der Höhepunkt heute. Was heißt das für dich, Ursula Fröhlich? Das hat mir nämlich noch nicht. Sei frei von deiner Krankheit.
Ja, vor allen Dingen, dass nicht jemand anders für sie bittet oder sie selber bittet oder so, sondern Jesus sieht sie und bittet sie zu sich.
Ja.
Und dann befreit er sie von der Krankheit.
Ja.
Das ist für mich an diesem Wochenende hier
so. Er hat bitte. Ja?
Neu, das habe ich.
Wunderbar, darum geht es mir. Sei frei. Und jetzt kommt nämlich der Höhepunkt. Cornelia wird gleich sehr glücklich sein, denn sie lernt ja auch noch von mir. Stimmt's, Cornelia? Jetzt kommt ein Höhepunkt. Was heißt das nämlich, am Sabbat jemand zu befreien? Cornelia, denk gerade dann mit. Cornelia. Ja, was bedeutet es am Sabbat? Erdfänger, du auch. Das ist was für scharfe Denker. Was hat. Ja, Petra.
Ja, den Gott zu verherrlichen am Sabbat.
Noch ein bisschen tiefer. Verherrlichung hatten wir immer schon. Aber jetzt kommt diese Komponente. Sei frei! Und dann die Geschichte eben mit dem Ochsen bindet, ist wiederum jüdisch argumentiert. Wie wir vorhin ja hatten mit dem Glied, das beschnittene Glied, die Beschneidung. Der Herr aber antwortete ihm und sprach: Ihr Lügner, ihr Falschner, kann auch sehr streng sein, Jesus, nicht nur zart. Ihr Heuchler, bindet nicht jeder von euch, befreit euch nicht an Ochsen und führt ihn zur Tränke. Diese aber, die 18 Jahre gebunden war, soll ich sie nicht von ihrer Fessel befreien? Wo ist da die Tiefe in Bezug auf den Schabbat? Dvorah? Große Gemahlin?
Zum einen fällt mir ein, dass am Schabbat ja auch immer der Befreiung aus dem Fall wird.
Ja, darum geht es.
Und deshalb ist der Schabbat auch ein Tag der Freiheit aus der Knechtschaft, auch des Alltags, der alltäglichen.
Genau darum geht es. Und dann gibt der Rabbi die volle Punktzahl, wenn das an Cornelia, das ist nämlich der Punkt, unser Finale. Sabbat, es steht nämlich in Exodus 20, gedenke des Sabbats, denn am Sabbat bist du ein freier Mensch. Du warst in Ägypten versklavt, steht in Exodus 20. Du warst versklavt in Ägypten und heute bist du ein freier Mensch. Und Freiheit dokumentiert sich gerade darin, dass du eben nicht versklavt bist, sondern einen Tag lang ruhst. Das ist ja die Idee, denn in Ägypten waren wir 7 Tage lang versklavt, mussten ja einem Tyrannen gegenüber rund um die Uhr arbeiten und dann kommt der Tag der Freiheit und Freiheit heißt eben, ich bin Gott gegenüber untertan und nicht den Menschen. Freiheit ist, Sabbat ist Ausdruck von Freiheit. Sabbat ist Ausdruck von Freiheit. Und das ist der weitere schöne Bezug, wie Jesus jüdisch denkt. Darum bringt er hier das Beispiel nicht mit der Beschneidung, sondern das Beispiel eben mit dem Ochsen. Und das stimmt, das ist auch damals eine Gesetzgebung, eine Überlegung der Juden, und die zum Gesetz würde. Nämlich, wenn ein Ochse am Schabbat angebunden ist, in Nazareth, in Galiläa, in Samarien, dann bindet man ihn frei, er ist gebunden an einen Strick natürlich, damit er nicht wegläuft, beziehungsweise im Stall, und man führt ihn zur Tränke. Und das ist wieder dieses De minore ad maiorem. Wie heißt das nochmal? De minore ad maius. Wieder dieses De minore ad maius, vom Kleinen zum Großen. Wenn schon ein Ochse er hat.
Vom Kleineren
zum Größeren. De minore ad maius. Vom Kleineren zum Größeren. De minore ad maius. Hat man doch schon bei der Beschneidung. Wenn du schon beschneidest, um wie viel mehr dann den ganzen Menschen. Wenn schon ein Tier, das ja weniger ist als ein Mensch, am Sabbat nicht leiden darf, bei 40 Grad oder auch bei 30 Grad, und geführt werden darf zur Krippe in Nazareth oder in Bethlehem, auch wenn es 3 Kilometer ist oder dann, warum nicht ein Menschen? Und das ist so ein spiritueller, großer Gedanke. Eine Frau, die gefesselt ist. Und das ist ja das Thema von Zaraat. Zaraat heißt ja, ich bin gebunden, gefangen. Gudrun, große Gudrun. Ich bin gebunden. Und sie ist gebunden durch den Satan. Und das ist richtig. Satan gibt's, Teufel gibt's nicht. Und jetzt kurz, was bedeutet die 18? 18? 18?
Zahl des Lebens.
Chai. Unter anderem Chai. Chai. Ich habe ja gesagt, Zahlen bedeuten ja im Judentum immer Namen, immer Worte. Und das hebräische Wort, das dem Zahlenwert 18 entspricht, ist Chai. Er hat Chai. Und das heißt Leben. Das heißt, jetzt fängt ihr Leben an. Bitte?
Ja, Eber, das heißt auf Deutsch Leben.
Leben, ja, Leben, Leben, Lebendigkeit. Und das heißt, ihr Leben fängt jetzt neu an. Das hat Gott natürlich so vorgesehen. Und bei darum, und Jesus erkennt das.
Bei mir steht zweifach gebunden, die jüdische Übersetzung nochmal.
Zweifach?
Sie war zweifach gebunden.
Ach so, das heißt doppelt gebunden, wahrscheinlich innerlich und äußerlich. Innerlich und äußerlich. Innerlich an ihren Geist, an diesen Ungeist und äußerlich durch die Verkrüppelung. Und das ist auch so schön, das haben wir ja schon besprochen. Und hier kommen auch die Hände auflegen, das hatten wir früher nicht. Hände auflegen, das ist eine Top-Geschichte, er hat. Hier werden auch die Hände aufgelegt, Petra und Hans-Jörg. Hier werden auch Hände, das Hände auflegen kommt natürlich aus dem Judentum. Wer legt übrigens im Judentum zum ersten Mal Hände auf? Wissen wenige. Wissen, da sagt mir neulich eine Christin im Internet, das Herr Lapide gibt es im Judentum nicht. Muss ich sagen, oh Mädchen, wenn du wüsstest, was es alles im Judentum gibt. Wer legt wem die Hände auf? Gibt es auch. Wer?
Zum Segen.
Nein, nein, das sind nicht Hände auflegen, da werden nur die Hände ausgestreckt, der aronitische Segen. Ja. Aber wer legt wem richtig schön die Hände auf? Ich. Nein? Ach so, beim Vater, richtig, danke schön. Steht zwar nicht direkt da, aber es ist indirekt ableitbar. Aber bei wem steht deutlich da, dass er ihm zum Zeichen... Nee, Mose auf Aaron. Mose auf Aaron.
Ja, aber der alte Vater, ja.
Ja,
das wollte ich auch
sagen. Ja, aber er steht da drauf, er sieht, ja, doch, indirekt schon, die Hände auch, ja. Ja, er legte die Hand, aber da steht noch nicht drauf, dass er wirklich die Hände auf sein Haupt legt, er breitet die Hände aus, steht da. Steht da, segnet sich?
Naja, das muss man jetzt wieder im Hebräischen
nach. Da müssen wir im Hebräischen steht, warte mal, und er breitete seine Hände aus. Er breitete seine Hände aus, aber da steht noch nicht drauf, er legte sie auf sein Haupt. Aber wir können es trotzdem akzeptieren. Ich akzeptiere es. Ich denke nach, einverstanden. Es ist zwar nicht direkt, er legte seine Hände auf, dieser schöne Begriff, auf das Haupt, sondern er breitete seine Hände aus. Aber es ist trotzdem akzeptiert, Jakob segnet seine Söhne, auch die anderen, nicht nur die beiden, Ephraim und Manasse. Aber so ein klassischer Segen, nicht nur zwischen Vater und Sohn, sondern zwischen Mann und Mann, ist Mose, der die Hände legt auf das Haupt von Aaron. Mose legt, das ist in Numeri 25 etwa, Mose legt die Hände auf Josua, auf seinen Nachfolger und überträgt seine Kraft und seine Würde an seine neuen Nachfolger. Also wir fassen zusammen, 18 Leben, Segen ist wichtig, Kraftübertragung, er behandelt die Frau wieder, diesmal mit beiden Händen, nicht nur jetzt streckt deine Hand aus, er behandelt sie mit beiden Händen, vielleicht wegen zweifach, und es ist, genau, und vor allen Dingen alle, und sie pries Gott, das ist mir auch wichtig. Und auf der Stelle richtet sie sich auf und pries Gott und nicht Jesus. Lukas will nicht, dass ein Mensch angebetet wird, er hat, sondern sie pries Gott, Halleluja Gott, das ist so wichtig. Sie erkennt, dass er nur ein Werkzeug in der Hand Gottes ist. Sie pries Gott, sie küsst ihm gar nicht die Füße. Und dann die Diskussion, Jesus wieder mit dem scharfen Argument und auch der Ehrentitel Tochter Abrahams ist auch wichtig. Wir sind alle Kinder Abrahams. Sie ist natürlich physisch gesehen keine Tochter Abrahams. Aber das ist ein jüdisches Idiom. Er würdigt die Frau, er erkennt in ihr eine Größe. Sie ist eine Tochter Abrahams. Sie hat einen Glauben, wie Abraham ihn hatte. Abraham hatte einen Glauben. 15,6 steht da, Abraham glaubte. Und sie ist eine große Frau, er erkennt in ihr, dass sie nicht nur keine schlechte Frau ist, sondern sie ist eine würdevolle Frau. Und am Schabbat spricht er ihr das zu, zum ersten Mal in ihrem Leben. Sagt er, komm mal her, komm mal bitte her. Und der Synagogendreher platzt vor Ärger, das spielt ihm aber keine Rolle. Komm mal bitte her, Tochter Abrahams, große Auszeichnung. Wir sind alle Kinder Abrahams, weil Abraham der Erste war, der glaubte.
Das ist ja auch die Verbindung der drei Buchreligionen. Kinder Abrahams, genau. Also Judentum, Christentum und Islam.
Ja, und das Letzte ist, schauen Sie unten, 17 alle bitte, Hildegard und Ursula Fröhlich. Und als er dies sagte, schämten sich seine Gegner. Das haben wir nie so deutlich. Sie schämten sich, weil sie wirklich merken, dass sie Stuss reden. Westfalenkönig, sie schämten sich. Und alles Volk, keiner will ihn steinigen, keiner will ihn töten, niemand. Alles Volk, natürlich das jüdische Volk, nicht das deutsche Volk. Und alles jüdische Volk, alles Volk, ist natürlich übertrieben. Aber das soll eben heißen, die Massen. Die Massen, Silvia. Alles Volk freute sich über all die herrlichen Taten, die durch ihn, er ist ein Werkzeug, geschahen. Das ist Größe. Darum liebe ich Lukas. Vielen Dank für das große Seminar. Bravo! Bravo! Manasse.